Guten Tag, ich bringe Ihnen den Regio-Podcast der Deutschen Post DHL.
160 Meter hoch ist er, der Post-Tower.
Johannes, wir sind gleich bei Frau Hagleitner. Wir sind in der Sekunde im 39. Stock.
Die Nähe zu den Mitarbeitern ist mir wichtig.
Sie merken schon, der Brief ist für Sie ein emotionales Thema.
Man darf den Brief nicht abschreiben.
Wird es so weitergehen aus Ihrer Sicht?
Wie müssen wir denn 2030 ausschauen, damit wir nicht nur relevant sind, aber auch weiterhin der Marktführer?
Was ist Ihr Briefgeheimnis, das Sie heute mitgebracht haben für uns? Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Postcasts, der Podcast der Deutschen Post und DHL. Mein Name ist Jasmin und ich bin Pressesprecherin in München.
Ich bin Johannes, ich bin der Pressesprecher aus Berlin. Und wir sind gemeinsam wieder unterwegs, Jasmin, dieses Mal in Bonn. Wir stehen vorm Posttower, der Zentrale von Deutsche Post und DHL. Aber wir sind jetzt halt nicht nur reisemäßig unterwegs.
Nee, ich glaube, langsam entsteht auch der Eindruck, dass wir ein Reisepodcast sind. Sind wir gar nicht.
Nein.
Wir erzählen eigentlich ganz viele spannende Geschichten aus unserer Postwelt. Da haben wir ganz schön viele, würde ich sagen.
Absolut.
Und wenn ihr Lust habt, uns jeden Monat regelmäßig zu hören, dann könnt ihr uns auf Spotify hören oder auf allen anderen gängigen Plattformen, auf denen man Podcasts hören kann. Wir freuen uns auch über jedes Like, über alle Kommentare, über jede Bewertungen. Also schaut rein und lasst uns ein Like da. Und wer Fragen hat oder Anregungen, gerne per E-Mail an postcast@dhl.com.
Genau, also erstmal müssen wir unsere Mit-Postcaster entschuldigen. Die sind im Urlaub, Thomas und Jesse, verdientermaßen. 160 Meter hoch ist ja der Post-Tower. Ganz viel Glas, ganz viel Stahl. Es sieht für mich aus wie so riesige Segel. Neben uns wehen die Flaggen von Deutsche Post und DHL in Gelb, Rot und Schwarz. Aber wir machen hier keine Hausbegehung, würde ich sagen. Wir haben noch einen anderen Grund, warum wir hier sind.
Ja, wir haben eine große Mission vor uns. Wir dürfen nämlich heute unsere Konzernvorständin für Post und Paket, Nicola Hagleitner, interviewen.
Genau, die sitzt im 39. Stock. 41 gibt's insgesamt. Also wir fahren gleich ganz hoch hinaus und ich würde sagen, wir machen es gleich auf den Weg, oder?
Ja, let's go. Wir schaffen es, Johannes.
Wir haben es geschafft und dann schießt es gleich nach oben.
Ja, und dann geht gleich die Tür zu. Johannes, wir sind gleich bei Frau Hagleitner. Wusstest du, dass wir beide mindestens eine Sache gemeinsam haben?
Na klar, ich habe auch recherchiert. Ihr seid beide Österreicherin.
So ist es.
Und nur noch ein paar ganz kurze Fakten für unsere Hörer zu der Nicola Hagleitner. Also sie ist 1973 geboren, wie gesagt in Österreich, ist seit 2005 hier im Konzern, war schon in vielen Bereichen tätig, unter anderem bei DHL Express und ist jetzt Vorständin für Post und Paket.
Ich würde sagen, Johannes, Punktlandung. Wir sind in der Sekunde im 39. Stock.
Ja, das ist ja, hätte man ja nicht besser timen können. Gucken mal, ob sie uns empfängt.
Ja, wir haben uns jetzt mit Nicola Hagleitner zusammen ein lauschiges Plätzchen gesucht. Vielen Dank nochmal, Frau Hagleitner, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und dass wir Sie kennenlernen dürfen. Heute geht es ja vor allem um Sie als Person, aber auch um die Deutsche Post und Post und Paket. Ich würde gleich auch anfangen mit ein paar ganz, ganz schwierigen Fragen an Sie, damit wir Sie schon mal vorab kennenlernen. Sind Sie bereit?
Ja, auf jeden Fall.
Roland Kaiser oder Taylor Swift?
Das ist ganz easy, Roland Kaiser mit seiner tollen Briefmarkenserie. Auf jeden Fall Roland Kaiser.
Darauf haben wir tatsächlich vorher schon getippt. Kaffee oder Tee?
Kaffee in Unmengen.
Tatort oder Netflix?
Bücher.
Karneval oder Opernball?
Karneval.
Feiern Sie dann auch hier im Tower mit?
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich letztes Jahr durch die ganzen Etagen durchgelaufen.
Waren Sie verkleidet, darf ich
fragen? Als Marienkäfer.
Ach, das ist schön. Dann, was uns auch interessiert, im Urlaub, sind Sie lieber an den Bergen oder am Meer?
Ich bin in den Bergen geboren, darum lieber am Meer.
Im Fahrstuhl, wir sind jetzt gerade eine Weile nach oben gefahren, wobei so lange war es gar nicht. Quatschen Sie lieber oder haben Sie da lieber Stille?
Also ich habe normalerweise Stille, wenn ich einsteige, aber ich versuche dann immer mit den Leuten zu quatschen. Hat man ja doch ein paar Sekunden Zeit. Manche Leute sind dann total schockiert und manche erzählen dann auch frei von der Leber. Also ist ganz verschieden.
Und jetzt noch eine Frage, die mich besonders interessiert. Sind Sie eher die Dame, die den klassische Briefmarke kauft oder die digitale Briefmarke?
Ich finde die mobile Briefmarke wirklich eine tolle Erfindung. Aber wenn ihr einen handgeschriebenen Brief schreibt, da versuche ich auch die Marke auszusuchen dazu.
Was ist Ihre Lieblingsbriefmarke?
Roland Kaiser.
Natürlich Roland Kaiser.
Und so schließt sich der Kreis von so einem Fragenhagel.
Auf jeden Fall.
Ja, wir haben jetzt einen ersten Eindruck von Ihnen. Deswegen würde uns auch erstmal interessieren, wie durchgetaktet sind Sie als Vorständin? Man stellt sich ja immer vor, so viel Zeit ist da nicht. Aber wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, also ich starte sehr früh in den Tag. Der Wecker klingelt dann und dann klingelt er auch ein paar Mal mehr noch. Das brauche ich so zum Aufwachen. Ja, dann versuche ich relativ früh im Büro schon zu sein. Aus dem einfachen Grund, in der Früh ist es sehr ruhig bei uns. Und ich versuche dann Termine, auch mit Rücksicht auf die Kollegen und Kolleginnen, immer erst so ab 8, 8:30 zu legen. Und dann habe ich in der Früh einfach Zeit, mich vorzubereiten, nochmal zu schauen, was steht denn heute alles an. Kein Tag ist wie ein anderer. Es sind viele Meetings, aber auch viele Besuche, viele Präsentationen vorzubereiten. Dann, jetzt gehen wir wieder im Budgetprozess, da ist auch immer noch viel nachzudenken. Ja, und dann dauert er meistens sehr lange, der Tag. Ich versuche auch unter der Woche wirklich gut wegzuarbeiten, weil ich mir das Wochenende dann gern auch mit meinem Mann frei halte, soweit das natürlich möglich ist.
Aber so von der Zeit, wann sind Sie dann im Büro?
Ach, ich bin so zwischen 7:15 und 7:30 jeden Tag hier. Dann schlägt man auch noch den Verkehr in der Früh, das ist ja auch sehr wichtig. Ja, wenn es sein muss, dann auch früher, aber wirklich, um mir diesen Puffer auch in der Früh zu lassen.
Wie gut können Sie abschalten von der Arbeit? Wie gelingt es Ihnen?
Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, in welcher Situation wir gerade sind. Wenn es gut läuft, dann gehe am Freitagabend raus und check natürlich am Wochenende E-Mails. Wir haben ja auch Betrieb am Wochenende. Da muss ich natürlich schauen, ob irgendwas vorgefallen ist. Aber grundsätzlich kann ich am besten abschalten mit einem Buch. Oder wenn ich mit meinem Mann einen Ausflug oder sonst was mache. Wir sind ja beide keine Deutschen oder nicht hier geboren und kennen das Bonner Umland auch noch nicht so gut. Da machen wir halt irgendwo hier Ausflüge rundherum.
Und jetzt, wo Sie schon die Bücher ansprechen, was sind so hier, das ist hier so eher Krimi oder Historienroman?
Also wenn ich wirklich gestresst bin, dann brauche ich halt leichte Kost. Dann ist es halt so ein Cozy Mystery oder auch ein leichter Roman. Ich lese schon auch viel, gerade rund um Führung und so weiter, was mir halt auch interessiert und was auch wichtig ist für uns. Und dadurch, dass wir heuer nicht auf Urlaub gefahren sind, sondern die Zeit hier in Bonn verbracht haben, lese ich auch sehr gerne Bücher, die in fernen Ländern spielen. Dann reist man quasi so mental ein bisschen. Das ist auch Entschädigung dafür.
Haben Sie einen Tipp dafür?
Ach, ich lese sehr gerne Krimis, die in Frankreich spielen oder in Italien. Jetzt habe ich gerade einen Krimi gelesen, der heißt Der blaue Salamander. Der spielt in Capri oder vor Capri. Das war wirklich auch ein schönes Buch. Mein Mann kommt aus Afrika. Ich lese sehr viele Bücher, die in Afrika spielen.
Ja, wo Sie jetzt schon das Abschalten angesprochen haben, gehören Podcasts auch dazu?
Also ich höre 5 Bücher-Podcasts regelmäßig. Und dann versuche ich natürlich auch, mich am Laufenden zu halten, was Nachrichten betrifft. Das heißt, da gibt es ja vom Handelsblatt sehr viele gute Podcasts, FAZ-Podcasts. Was mir auch interessiert, ist künstliche Intelligenz oder Sustainability. Da gibt es auch sehr viele neue Themen immer, die im Podcast besprochen werden. Da hört man auch, was andere Firmen machen. Das finde ich auch immer sehr interessant.
Wir sind ja auch da, um über die Post und Paket zu sprechen. Was sind denn so die eindrücklichsten Erlebnisse, die Sie jetzt so auch mitnehmen?
Für mich ist immer spannend, wenn wir Themen hier diskutieren, wenn wir Prozessänderungen anstoßen, nochmal rausgehen in die Fläche und zuzuhören. Erstens einmal, bevor wir es anstoßen, was denkt ihr darüber? Funktioniert das? Versteht ihr, warum wir das machen? Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass die Leute verstehen, warum wir Veränderungen machen, weil Veränderungen sind unbequem, bei Definition. Und darum ist es mir wichtig, dass jeder versteht, was wir eigentlich damit erreichen wollen. Und für mich ist es halt schön, in der Fläche dann zu sein und wir haben ja so, so viele Menschen, die dieses gelbe Blut haben, die einfach für die Firma auch brennen, aber auch mal kritische Anmerkungen haben, wenn es irgendwo nicht in die richtige Richtung geht oder wenn wir zu schnell umsetzen zu versuchen. Drum, ja, ich gehe mal dann in den Führungskreis, sei es im Betrieb oder Vertrieb oder Kundenservice oder IT, ganz egal, und höre dort zu. Aber ganz wichtig ist mir, die Zusteller zu sprechen, die Leute in den Paketzentren, in den Briefzentren, im Kundenservice zuzuhören. Das ist immer wirklich eindrücklich, wenn man hört im Kundenservice die Geduld auch mit der die Leute Beschwerden, Anfragen beantworten. Und einfach auch mal die direkte Kundenstimme dann zu hören, was hat eine Verspätung jetzt mal bei uns der Pakete oder wenn wir Briefe nicht zustellen, was da auch dahinter steckt. Und Sie haben gefragt nach besonders eindrücklichen Erlebnissen. Ich muss sagen, es ist immer wieder eindrücklich. Ich war diese Woche im Paketzentrum in Köngern. Da waren wir vor Ort und haben uns die Abläufe angeschaut. Die Stimmung war dort gut. Ich habe nochmal besser verstanden, was die Herausforderungen zum Beispiel mit den China-Sendungen sind. Das sind alles Themen, die ich nachher mitbringen kann und wo wir dann auch, also wenn es in einem Paketzentrum ein Problem gibt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir das gleiche Problem auch woanders haben. Und das regt dann schon immer sehr zum Nachdenken.
Jetzt haben Sie ja erzählt, dass Sie viel rausgehen in die Fläche und sich die Prozesse vor Ort anschauen. Das heißt, für Sie ist Wertschätzung ein wichtiges Thema. Finden Sie, dass unsere Zustellerinnen und Zusteller draußen genügend Anerkennung oder Wertschätzung auch von außen erfahren?
Ja, ich glaube, das kann man nicht so pauschalisieren. Ich habe viele Bekannte, die mir immer erzählen, mach der DHL-Zusteller oder die Zustellerin im Vergleich auch mit dem Wettbewerb, das sind einfach die Besten, die sind verlässlich, die sind freundlich, auf die kann man sie verlassen. Dann gibt's aber auch immer wieder Vorfälle, wo immer schon auch, die mich sehr besorgt machen, um die Sicherheit unserer Zusteller und Zustellerinnen, und zwar die physische, aber auch die mentale Sicherheit unserer Kollegen draußen. Wenn die Briefe bekommen, wo es dann heißt, euer Zusteller kann nicht gut Deutsch, das sind schon Themen, wo ich mir Sorgen mache, auch in der jetzigen Entwicklung, die wir ja im politischen Bereich sehen, was das für unsere vielen, vielen Kräfte, die ja auch zum großen Teil Migrationshintergrund haben, was die sich mitmachen müssen. Und wenn man zurückdenkt, da während der Corona-Zeit, da waren ja alle Zusteller und Zustellerinnen die Helden und Heldinnen des Alltags. Und das scheint mir, hat man schon wieder vergessen hier in Deutschland. Und es geht ja nicht nur unseren Mitarbeitenden so, wenn ich mal jetzt denke, auch, dass sich die Rettungskräfte manchmal anpöbeln lassen müssen oder auch die Müllabfuhr. Das sind alles wichtige Berufe, die darauf einzahlen, dass es uns allen gut geht. Wir bekommen unsere Pakete, wir werden medizinisch versorgt, unser Müll wird entsorgt. Da stehen alle Menschen dahinter. Und das finde ich schon manchmal erschreckend, wie man auf das vergisst und wie man einfach Menschen in diesen Berufen behandelt.
Jetzt haben Sie auch schon gesagt, dass Sie im privaten Umfeld wird man natürlich viel angesprochen auf die Post. Ich glaube, es geht uns allen so. Da kommen wir gleich zu meinem wirklich Lieblingsthema. Ihr stellt montags auch gar keine Post zu. Oder wo ist mein Paket? Wo ist es hängen geblieben? Kannst du mal nachschauen? Damit sind Sie sicher auch konfrontiert. Wie gehen Sie damit im Privaten um?
Ja, tatsächlich bin ich da gar nicht so oft damit konfrontiert. Wenn ich jetzt überlegen würde, im Privaten überwiegt eigentlich das Positive. Aber natürlich kommt das auch mal vor, dass jemand so flapsig sagt, ja, Montag kommt sie ja gar nicht mehr. Da versuche ich halt dann zu erklären, was dahinter steckt. Wenn wir halt nur ganz, ganz geringe Briefmengen haben am Montag, und das kann man auch erklären, weil wir ja am Samstag zustellen, am Freitag versenden die großen Versender, na, stellen wir am Samstag zu. Am Samstag versenden kaum Großversender, da bleibt halt am Montag nicht mehr viel übrig. Also das kann man erklären. Ja, wenn einmal ein Paket verschollen ist, dann ist meine Antwort, wir haben 200.000 Mitarbeitende und obwohl wir viel Technik haben und viel digitalisiert haben, am Ende sind es Menschen, die dahinter stecken und bei Menschen passieren auch Fehler. Natürlich frage ich danach, war das einmalig? Ist das ein strukturelles Problem? Ist das öfter schon passiert? Und wenn es öfter passiert, dann müssen wir natürlich reinschauen.
Wie gesagt, es tut sich super viel in unserer Branche oder gerade auch bei uns im Unternehmen. Die Briefmengen gehen runter, die Paketmengen gehen hoch.
Gott sei Dank.
Ja, absolut. Wenn Sie noch ein bisschen weiter vorausschauen, wie würden Sie sagen, wie relevant kann Post und Paket in 10 Jahren noch sein? Was ist da so Ihr Ausblick?
Also ich habe einen positiven Ausblick auf die Zukunft. Aber wir haben natürlich gesehen, dass die Briefmengen, dass der Rückgang sich beschleunigt hat. Und wir haben das letztes Jahr Anfang 23 schon erkannt und haben dann ja auch ein Transformationsprogramm ins Leben gerufen, wo wir uns über alle Funktionen überlegt haben, was bedeutet dieser Rückgang, sowohl der Rückgang im Brief als auch der Anstieg im Paket. Wie müssen wir denn 2030 ausschauen, damit wir nicht nur relevant sind, aber auch weiterhin der Marktführer sind wir ja jetzt in beiden Segmenten und davon gehe ich auch stark aus, dass alles, was wir jetzt machen, darauf einzahlt, dass wir das auch in der Zukunft sind. Und drum haben wir uns anhand von 7 Erfolgsfaktoren wirklich überlegt, was müssen wir jetzt schon anstoßen, damit wir dieses Zielbild erreichen? Und da geht es darum, dass wir schauen müssen, dass Brief und Paket noch enger zusammenkommen. Stichwort Verbundzustellung. Da muss man sich aber schon auch 2024 überlegen, wenn wir in Zukunft 80-90% im Verbund zustellen, wie müssen unsere Autos ausschauen? Weil Autos tauscht man ja nicht typischerweise jedes Jahr aus. Die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, zahlen eben dafür ein, dass wir in der Zukunft dann auch erfolgreich sind. Wie müssen unsere Immobilien ausschauen? Paketwachstum, wann haben wir nicht mehr genügend Kapazität, um das Wachstum wirklich noch abzubilden? Zum Paketzentrum stellt man ja bekanntlicherweise nicht von heute auf morgen hin. Da müssen wir jetzt schon planen, wann brauchen wir zusätzliche Kapazität. Aber ganz wichtig ist auch, was macht das mit unseren Mitarbeitenden, die Menschen, die bei uns sind? Wir haben ja jetzt noch viele Kollegen und Kolleginnen in der reinen Briefzustellung. Wie können wir sicherstellen, dass wir gut schulen, braucht man Führerschein und so weiter, dass wir die auch mitnehmen auf diese Reise? Wie können wir dann sicherstellen, dass unsere Mitarbeitenden die Rolle, die sie haben oder eine andere Rolle wirklich auch bis ans Ende der Berufslaufbahn bei uns ausfüllen können? Das haben wir uns alles überlegt und ich glaube, der Plan, den wir haben, den haben wir auch kommuniziert, den haben wir auch verprobt und ich denke, dass das wirklich der richtige Plan ist, dass wir auch 2030 und natürlich auch noch weiter in die Zukunft stark relevant bleiben.
Ja, wie gesagt, es sind super viele Themen, die man da beachten muss. Jetzt auch gerade, wenn Sie sagen, man muss ja auch immer nach den Potenzialen schauen, wo liegen die Ihnen aus Ihrer Sicht am stärksten? Also jetzt ist da natürlich auch ein großes Thema, wir nennen es die China-Sender, Firmen wie Temu oder Shein. Wird es so weitergehen aus Ihrer Sicht oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, also wir setzen natürlich auf starkes Paketwachstum. Das kann man aus verschiedenen Bewegungen, die wir im Markt sehen, auch für die Zukunft schließen. China-Sendungen haben wir jetzt angesprochen. Da hört man natürlich als Österreicherin, dass es bei uns China-Sendungen sind und keine China-Sendungen.
Das ist das Berliner halt, ja.
Ja, das ist jetzt ein Phänomen. Können wir auf das auch in der Zukunft zählen? Ich glaube, das liegt nicht nur alleine an der Qualität, die wir liefern. Das liegt natürlich auch am regulatorischen Umfeld. Da wird sich wahrscheinlich auch in der Zukunft mal was ändern. Aber das sind natürlich Sendungen, die uns jetzt, wo Kaufzurückhaltung in Deutschland herrscht, Konsumzurückhaltung, da wird halt vermehrt auf die doch günstigeren China-Versender gesetzt. Die Deutschen kaufen viel dort ein. Das ist ein Grund, warum wir auch in so einer Konsumflaute wie jetzt wachsen. Aber es gibt auch im Brief immer noch Opportunitäten für uns. Man darf den Brief nicht abschreiben. Wir sagen ja immer, jeder einzelne Brief ist wichtig. Aber es gibt auch in Zukunft noch Briefmengen, glaube ich, die wir auch vom Wettbewerb akquirieren können. Also auch hier ist es wichtig, dass wir schauen, dass wir den Briefrückgang entschleunigen dadurch, dass wir eben weiter neues Geschäft gewinnen.
Sie merken schon, der Brief ist für Sie ein emotionales Thema.
Ja, das ist ein wirklich emotionales Thema, weil, und da muss ich auch sehr selbstkritisch sein. Wir haben oft einmal gesagt, dadurch, dass die Briefmengen so zurückgehen, ist so irgendwie der Eindruck bei uns entstanden, naja, der Brief ist ja dann bald tot. Also wir haben ja am Tag 35, 36 Millionen Briefe. Und der wird auch 2030, wird das immer noch ein relevanter Anteil von unserem Umsatz ausmachen. Und auch wenn wir nur noch 10 Briefe im Netzwerk haben, Briefe werden verschickt, weil sie zuverlässig Nachrichten transportieren. Und das wird auch bei einer sehr geringen Briefmenge immer noch wichtig sein.
Schreiben Sie außer an Weihnachten noch Briefe? Auch selbst noch?
Also an Weihnachten, da habe ich mir letztes Jahr selber übertroffen. Da habe ich, glaube ich, 300 handgeschriebene Weihnachtskarten geschrieben.
Ist wirklich,
und ich schreibe auch nicht nur meine Unterschrift rein, sondern denke mir dann schon auch was dabei. Ich schreibe sehr viele Dankeskarten. Oft einmal kriege ich auch positives Feedback zu unseren Zustellern. Es kommen ja nicht nur Beschwerden zu mir. Und dann gibt es auch Briefe, die wir dann verschicken. Ja, ich schicke, wenn ich mit alten Freunden schon wirklich lange nicht mehr gesprochen habe, da kann man mit so einer WhatsApp ja gar nicht mehr anknüpfen. Da schreibe ich auch öfter noch Briefe. Ja, und auch im Geschäftlichen. Also ich finde das immer einen schönen Touch, wenn man dann auch handschriftlich nochmal sich bedankt oder jemandem gratuliert, das hat einfach eine andere Note.
Was macht denn für Sie eine gute Führung aus oder was versuchen Sie täglich umzusetzen?
Ja, also die Nähe zu den Mitarbeitenden ist mir wichtig und dabei authentisch bleiben. Die Leute merken ja, ob man jetzt kommt, um eine Show abzuziehen oder ob man kommt, um wirklich zuhören möchte. Und gerade wenn ich so in einem Zustellstützpunkt bin und in der Früh, bevor die Zusteller rausgehen, nochmal kurz spreche, da merke ich ja so, wer ist jetzt positiv und wo war da jetzt vielleicht auch ein bisschen kritisch, wo wird das auch ein bisschen kritisch gesehen. Und ich gehe dann oft einmal zu den Zustellern hin, wo ich merke, die sind jetzt entweder nicht gut drauf oder die haben Probleme. Und tausche mir dann auch hinter den Kulissen mit denen nochmal aus, um wirklich zu verstehen, was ist es denn? Und manchmal sind es wirklich Kleinigkeiten, nicht genügend Wasser, wenn es heiß ist, aber oftmals sind es auch große Themen. Und wir haben ja Einkauf aktuell zum Beispiel eingestellt, weil wir eben unsere Produkte vereinfachen. Und das habe ich ganz stark auch getrieben, dadurch gemacht, natürlich Profitabilität, aber auch Feedback von unseren Zustellern. Also authentisch sein, nahe dran sein, auch mal selber zuhören können. Mir kommt vor, je höher Menschen in der Karriere nach oben gehen, desto weniger gut können sie zuhören. Das ist was, was ich finde, das sehr wichtig ist. Und einfach immer nicht nur an seinen eigenen Bereich zu denken, sondern bereichsübergreifend denken. Also wir haben ja Hashtag Nummer 1 Team. Das ist nicht nur dahingeschrieben auf Folien oder nur schnell dahingesagt. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Kriterium für den Erfolg, den wir haben, dass wir diese Silos, die wir früher hatten, entlang der Funktionen immer mehr aufbrechen und den Kunden und die Menschen in den Mittelpunkt stellen und das auch funktionsübergreifend. Also das finde ich auch unheimlich wichtig.
Sie sind verantwortlich für so viele tausend Mitarbeitende. Was macht es mit Ihnen?
Ja, also ich bin mir auf jeden Fall immer bewusst, welche große Verantwortung das ist, weil wir haben 190.000–200.000 Mitarbeitenden, die haben alle eine Familie. Das heißt, es hängen halt schon sehr, sehr viele Leute auch vom Erfolg unseres Unternehmens ab. Und das ist mir unheimlich wichtig, die Verantwortung, aber auch die Verantwortung, dass wir körperliche Arbeiten verrichten. Und ich möchte, dass jeder in der Früh gesund zum Arbeitsplatz kommt, sicher durch den Tag geht und am Abend wieder gesund zu seiner Familie nach Hause kommt. Das heißt, das Thema Arbeitsschutz ist etwas, wo ich sehr, sehr viel Zeit investiere, nicht nur um darüber zu sprechen, sondern auch um zu überlegen mit dem Team, was können wir tun, damit wir noch mehr Unfälle verhindern können. Also das ist etwas, das belastet mich unheimlich, wenn wir einen schweren Unfall haben, wenn ich dann auch mit den Teams spreche, die betroffen sind. Das ist wirklich etwas, wo mir die Verantwortung dann schon immer noch mal besonders bewusst wird.
Ja, wir haben am Anfang vergessen anzukündigen, dass Sie ja heute unser Briefgeheimnis dabei haben, Frau Hagleitner. Was ist Ihr Briefgeheimnis, das Sie heute mitgebracht haben für uns?
Ja, also es gibt fast keine Geheimnisse rund um mich, weil ich halt auch jemand bin, die sehr gerne quatscht mit den Mitarbeitenden auch über private Themen. Dass ich Österreicherin bin, ich glaube, das ist jetzt kein großes Briefgeheimnis mehr. Ich glaube, was nicht alle wissen oder was nicht viele wissen ist, ich bin ein totaler großer Tierfreund und darum bevölkern auch 5 Katzen unser Haus. Das findet mein Mann bedingt klasse oder am Anfang zumindest. Jetzt findet er sie auch sehr nett, unsere 5 Mitbewohner. Ja, ich habe da ein sehr großes Herz und wir haben jetzt gerade wieder 4 Geschwisterkatzen adoptiert und die 5 stellen uns das Haus schön auf den Kopf, aber das ist etwas, das ist für mich auch Entspannung und auch ein bisschen, ja, die kommen alle aus dem Tierheim, das sind Sachen, die mache ich sehr gerne.
Ja, Frau Hagleitner, haben Sie noch irgendeine Botschaft an alle MitarbeiterInnen da draußen oder auch an unsere ZuhörerInnen vom Podcast, die ja nicht nur MitarbeiterInnen sind? Haben Sie noch irgendwelche Schlussworte? Was möchten Sie uns mitgeben?
Ja, ich möchte vielleicht noch mitgeben, dass ich unheimlich stolz bin auf das, was unsere MitarbeiterInnen jeden Tag leisten. Ich finde, dass wir ein sehr traditionelles Unternehmen sind. Man, wer hat schon 500 Jahre Historie oder über 500 Jahre? aber auch wirklich ein cooles Unternehmen. Also wenn ich mal anschaue, was wir in Digitalisierung gemacht haben mit unserer App, die Packstationen, wie wir jetzt am Handscanner, wie wir unsere Leute führen, wie wir jetzt versuchen, in Fremdsprachen oder in der jeweiligen Muttersprache zu kommunizieren. Da finde ich schon, dass wir traditionell, aber auch wirklich cool sind.
Das waren sehr, sehr schöne Schlussworte, wie ich finde, Johannes.
Vielen Dank fürs Zuhören an alle und schaltet in einem Monat wieder ein. Dann kommt die nächste Folge und ansonsten vielen Dank, Frau Hagleitner, und macht's gut.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.